Deutschlandfunk Interview. Die italienische Stadt Rapallo, rund 30 Kilometer südlich von Genua gelegen, spielt in den deutsch-russischen Beziehungen eine wichtige Rolle. Vor 100 Jahren, genau am 16. April 1922, schlossen das Deutsche Reich und die russische sozialistische föderative Sowjetrepublik an der ligurischen Küste einen Vertrag. Nach dem Ersten Weltkrieg und der russischen Revolution wollten beide Seiten die wirtschaftlichen Beziehungen wieder aufnehmen. Schon damals ging es um Energiepolitik. Im Zuge des Vertrages von Rapallo lieferte Deutschland Ausrüstungsgüter zur Erschließung von Ölfeldern nach Russland. Deutschland importierte russische Energie, um von britischen und US-amerikanischen Unternehmen unabhängiger zu werden. Es wurden außerdem eine militärische Zusammenarbeit vereinbart auf der Grundlage privatrechtlicher Vereinbarungen. Diesen Begriff privatrechtlich oder privatwirtschaftlich haben wir in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit Nord Stream 2 häufiger gehört. Damals eröffneten die Junkers-Werke eine Flugzeugfabrik in Russland. Die Reichswehr richtete an der Wolga ein Panzerübungsgebiet ein. Und insofern diente der Vertrag von Rapallo auch dazu, Bestimmungen des Versailler Vertrags zu umgehen. Unterzeichner war der russische Volkskommissar des Äußeren, Georgi Tschitscherin, und der deutsche Außenminister Walter Rathenau. Der Jahrestag des Vertrags von Rapallo ist jetzt für uns Anlass für einen Blick auf die deutsch-russischen Beziehungen. Johannes Grotzki ist ehemaliger Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks und ehemaliger Hörfunkkorrespondent in Moskau. Er leitete außerdem das Südosteuropa-Hörfunkstudio der ARD in Wien. Der promovierte Slawist lehrt als Honorarprofessor Osteuropawissenschaften an der Universität Bamberg. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Heinemann.
Herr Grotzki, beginnen wir in Rapallo. Welches Interesse hatten beide Seiten an einer Annäherung?
Also wenn man es etwas klischeehaft ausdrückt, haben wir es ja mit zwei geächteten Staaten zu tun. Deutschland war noch nicht voll rehabilitiert als Verlierer des Ersten Weltkrieges. Und die Sowjetunion war noch gar nicht international anerkannt von vielen Staaten. Beispielsweise England hat natürlich, oder Großbritannien hat die Sowjetunion noch nicht anerkannt. Die USA sogar erst sehr viel später, 11 Jahre später. Ganz im Gegenteil, es waren ja gerade die Briten, Franzosen, Amerikaner, Griechen waren auch dabei und die Japaner, die im Rahmen des Bürgerkrieges nach der Revolution ja ihre Truppen nach Russland geschickt haben. Sie haben ja auf Seiten der Revolutionsgegner ihre Truppen kämpfen lassen und die haben sich erst allmählich zurückgezogen. Und gerade als der Rapallo praktisch in dem Jahr stattfand, haben dann die Japaner ihre letzten Besatzungstruppen zurückgezogen. Also es waren praktisch die beiden geächteten Buhmänner der internationalen Politik, die sich da zusammengetan haben.
Wie blickte das revolutionäre Russland, in dem Stalin noch nicht an der Macht war, auf das demokratische Deutschland, in dem Hitler noch nicht an der Macht war?
Im Grunde kommen wir zu einem eher traurigen Aspekt dieser Beziehung, denn im Grunde hat ja damals die Sowjetunion Russland benutzt als Partner für ein Stillhalteabkommen. Denn nach Rapallo wurde sehr schnell ein Berliner Vertrag geschlossen und die Weimarer Republik sicherte der Sowjetunion gegenüber Neutralität zu, in jedem Fall, wenn die Sowjetunion mit einem dritten Krieg führen sollte. Und das handelte sich dabei schon damals um Polen. Es ging also damals darum, dass man Deutschland als Partner wollte, um dann in Polen freie Hand zu haben.
Welche Auswirkungen hatte konkret die deutsch-russische Annäherung von Rapallo für Polen?
Nun, auf jeden Fall führte das später, wie wir wissen, zu einer Politik unter Hitler, und zwar zu der Aufteilung Polens in Interessenssphären zwischen der Sowjetunion und Deutschland. Das war ja eine der Grundlagen, die zu dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich mit beigetragen hat, der ja interessanterweise auch aus polnischer Sicht praktisch anfängt als Krieg, sowohl gegen Deutschland als auch fast gleichzeitig mit ein paar Tagen Versetzung gegen die Sowjetunion, die ja im Zuge des Vertrages ja Ostpolen besetzt hat.
Herr Grotzki, inwiefern führt ein Weg von Rapallo 1922 nach Moskau 1939 zum Hitler-Stalin-Pakt?
Ja, da komme ich wieder auf diesen Vertrag von 1926, den sogenannten Berliner Vertrag, zurück, der eben diese Neutralität der Weimarer Republik gegenüber diesen wenn man drastisch sagt, Kriegsinteressen der Sowjetunion festgelegt hat. Dieser Vertrag wurde dreimal verlängert und er wurde tatsächlich gleich, nachdem Hitler an die Macht kam, auch noch einmal verlängert. Damit gab es praktisch schon sozusagen diese Handreichung. Das zweite war, schon von Ihnen erwähnt, diese große Zusammenarbeit in diesem wirtschaftlichen Sektor. Es hat natürlich auch dann dazu geführt, dass ja die Sowjetunion Deutschland geholfen hat, wieder aufzurüsten, sozusagen im Territorium der Sowjetunion sich technologisch so zu entwickeln, dass auch Deutschland wieder rüstungsfähig war. Mhm. Das waren also diese Schritte.
Genau. Wir habe eben schon darauf hingewiesen, es ging auch im Vertrag von Rapallo um Energielieferungen, kommt uns heute bekannt vor. Welche Rolle spielten überhaupt solche Lieferungen in den letzten 100 Jahren der deutsch-russischen Beziehungen?
Ja, das ist ja eine unglaubliche Kette von Abfolgen, die muss man sich mal wirklich klar machen. Wie erwähnt eben, Rapallo hat ja schon Industrieanlagen aus Deutschland geliefert für die Ölgewinnung. Das hat sich dann weiterentwickelt. Unter Stalin wurde ganz massiv in der Sowjetunion selber auf Kohle und Wasserkraft gesetzt, nicht so sehr auf Erdöl. Sie haben stattdessen eben sehr viel Erdöl verkauft und auch im Hitler-Stalin-Pakt gab es einen Passus, der weitere Erdöllieferungen sicherstellte. Und die Sowjetunion hat bis kurz vor dem deutschen Überfall dieses Öl auch geliefert. Umgekehrt hat die Sowjetunion, weil sie das Öl nicht selbst raffiniert hatte, zum großen Teil sogar Defizite an Treibstoffen. Dann gab es noch einmal vor 50 Jahren heute jetzt, also 1970, über 50 Jahre her, das große Erdgasröhrengeschäft. Das hat ja dazu geführt, dass wir dann eben dann neben dem Erdöl diese großen Gaslieferungen bekommen haben, die dann später in diesen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Kontrakten gemündet haben. Das heißt, es gab 100 Jahre lang praktisch eine sehr kontinuierliche Energieversorgung durch Russland oder die damalige Sowjetunion für Deutschland.
Herr Grotzky, die privatrechtlichen Vereinbarungen von Rapallo sollten die offizielle militärische Zusammenarbeit verschleiern. Bundeskanzler Scholz hat ja bis vor wenigen Wochen Nord Stream 2 als privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet. Inwiefern besteht in dieser Frage eine Kontinuität in den deutsch-russischen Beziehungen?
Ja, es ist eine Kontinuität, aber auch eine Asymmetrie ist da drin, wenn wir von privatrechtlich reden. Denn privatrechtlich war ja immer nur das, was in Deutschland stattgefunden hat. Sowohl damals bei Rapallo als auch eben jetzt bei Nord Stream 1 und 2, aber auf der anderen Seite, in der Sowjetunion gab es natürlich in einem sozialistischen Markt, in der sozialistischen Planwirtschaft gab es keinen privatwirtschaftlichen Partner. Das war natürlich immer das Industrieministerium und später, auch wenn es formal man privatrechtlich nennen würde, es war dann Gazprom bei Nord Stream 1 und 2 und Gazprom ist letztlich ein mehrheitlich staatlich kontrollierter Faktor gewesen. Vor allen Dingen sieht man das durch die personellen Beziehungen und auch durch die Vermögensverhältnisse. Also bei Gazprom von einem rein privatrechtlichen Unternehmen zu reden, ist wohl etwas vermessen. Insofern war das eine Asymmetrie und es war immer nur auf deutscher Seite privatrechtlich zu sehen.
Von Konrad Adenauers Reise nach Moskau 1955 über Willy Brandts Ostpolitik bis zu Gerhard Schröders Kumpelbeziehungen zu Putin. Immer wieder belebt Deutschland bei den westlichen Nachbarn den Rapallo-Reflex, das Misstrauen gegenüber einem deutsch-sowjetischen oder einem deutsch-russischen Sonderweg. Inwiefern wird der russische Überfall auf die Ukraine die künftige deutsche Russlandpolitik prägen?
Ja, da müssen wir uns von einer Sache trennen, von einem etwas schiefen Bild, mit dem wir immer arbeiten. Wir reden immer von unserem Nachbarn Russland. Russland ist nicht unser Nachbar. Russland ist ein ganz wichtiger Faktor in der europäischen Politik, aber zwischen Russland und uns liegen ja ganze mitteleuropäische Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien und dergleichen mehr. Dann noch die Ukraine, Belarus und dann kommt erst Russland. Das heißt, wir sollen zwar Russland als Partner sehr ernst nehmen, das wird auch weiter eine große Rolle spielen. Ich glaube auch, dass es eine Zeit nach Putin gibt, wo wir wieder sehr stark miteinander arbeiten müssen, denn ich persönlich kann mir nur vorstellen, eine Art Friedens- und Politik und auch Bündnispolitik in Europa mit Russland, die aber die Ukraine einschließt. Aber das muss ein Russland sein, das dann die internationalen Normen wieder anerkennt, so wie wir sie auch für uns gültig machen.
Noch ist Putin da. Welchen Platz nimmt Deutschland in seinem Weltbild ein?
Zunächst mal ist Putin deutschlandfreundlich. Er kannte viele Korrespondenten, die in Russland arbeiten, sogar persönlich. Er hat sich zu Beginn seiner Amtszeit einen Sprachtrainer für Deutsch noch geleistet, nachweislich oft die Tagesschau angesehen. Das hat sich aber jetzt etwas gewandelt. Er hatte ein Ziel, und das ist auch mir begegnet, bei all den ganzen Begegnungen in den letzten Jahren in den Akademien, in den Universitäten, bei allen politischen Gesprächen. Das Ziel war für ihn, Deutschland aus der Bindung zu Amerika zu lösen. Er wollte ein vereintes, starkes Deutschland als starken Partner, das aber Amerika aus Europa raushält. Das hat sich wie ein roter Faden durch seine Politik gezogen. Und darüber ist er letztlich enttäuscht, dass Amerika doch ein Partner Europas geblieben ist. Jetzt hat er sich davon abgewandelt und hat in seiner Sicherheitsstrategie ja eine neue Weltordnung beansprucht, die nichts mit dem liberalen westlichen Modell der Demokratie zu tun hat.
Apropos, Westeuropa erlebte die 68er Jahre und den linken Terrorismus. Im wiedervereinigten Europa haben dann Rechtsextremismen Zulauf. Die russische Gesellschaft wurde durch den Terror und die Unfreiheit in der Zeit des Kommunismus, durch Ultrakapitalismus der Jelzin-Jahre und Putins Abschaffung westlicher oder wesentlicher Menschen- und Bürgerrechte geprägt. Wie hat die Geschichte die jeweiligen Mentalitäten geprägt?
Ich glaube, hier haben wir ein Missverständnis bei uns in der öffentlichen Wahrnehmung, denn es hat in Russland und es gibt derzeit auch wieder in Russland starke rechtsextreme Bewegungen. Selbst in der Sowjetzeit habe ich zu meinem Schrecken erlebt, wie Hitlers Geburtstag am Puschkinplatz von der Rechtsextremen gefeiert wurde. Und auch jetzt melden sich die Neonazis recht unverhohlen. Und damit haben wir auch zu tun. Das ist etwas, was interessanterweise sich durch ganz Europa zieht. Da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Was uns unterscheidet, ist meiner Meinung nach, dass die russische Mentalität staatlich sehr stark geprägt ist von einer sehr engen Bindung an Obrigkeitsstrukturen und dass man sozusagen eher staatsloyal sich verhält, auch wenn man persönlich vielleicht anderer Meinung ist. Und das sehen wir jetzt in diesem Krieg mit der Ukraine. Putins Zustimmungswerte steigen. Und das Verrückte ist, dass viele Leute sagen, ich bin zwar gegen den Krieg, aber selbstverständlich für Putin und Russland. Und das, glaube ich, unterscheidet uns voneinander.
Der Osteuropa-Historiker Johannes Krotzki. Dankeschön.